Von Hollywood an die Front. Marlene Dietrich als US-Truppenbetreuerin im Zweiten Weltkrieg. Als fesche Lola wurde sie ein Star in Deutschland. Als entschiedene Nazi-Gegnerin emigrierte sie früh nach Hollywood. Und dann, ab 1944, unterhielt sie US-Truppen in Europa. Marlene Dietrich begleitete GIs an die Front, briet Rührei in der Feldküche, sang und tanzte für die Soldaten in Trümmerlandschaften. Was die Diva motivierte und wie wichtig ihr Einsatz war, darum geht es jetzt im Gespräch mit dem Journalisten Rainer Burger. Guten Tag, Herr Burger.
Hallo, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Burger, Sie haben gerade ein Buch vorgelegt, in dem Sie von Marlene Dietrichs Einsatz als Truppenbetreuerin erzählen. Da das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa sich jetzt zum 80. Mal jährt, wo war die Dietrich am 8. Mai 1945?
Am 8. Mai war sie in Bayern unterwegs.
Wo genau?
Sie war so im Raum München unterwegs, sie war in Nürnberg unterwegs. In München hat sie ihren geliebten Jean Gabin getroffen. Das war ja ein französischer Schauspieler. Und ja, das war so ein bisschen die Sehnsucht und die Hoffnung, ihn zu treffen. Und in der Tat, das hat dann in München auch geklappt. Der war ja bei der Befreiungsarmee von Charles de Gaulle gegen die Nazis aktiv und war in einer Panzereinheit. Und da hat sie ihn dann eben auch angetroffen. Und da gibt es auch natürlich gleich schöne romantische Erzählungen, wie sie die langen Reihen der Panzer entlang läuft und auf ihren Geliebten hinzustürmt und Jean, Jean ruft, endlich habe ich dich gefunden. Und dann kommt es auch zum großen Kuss und natürlich entsprechender Applaus von den Soldaten ringsumher.
Filmreif.
Filmreif. Sie wusste sich zu inszenieren.
Was hat Sie denn dazu bewegt, sich mit der Dietrich als Truppenbetreuerin zu beschäftigen?
Marlene Dietrich ist mir im wahrsten Sinne des Wortes ins Bild gelaufen. Ich habe vor einigen Jahren eine Geschichte gemacht. Ich bin ja Landeskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Nordrhein-Westfalen. Und ich habe eine Geschichte gemacht über Ernest Hemingway im Hürtgenwald. Der war Korrespondent für eine Zeitschrift, für eine amerikanische Zeitschrift und war Ende 44 auch im Hürtgenwald, wo es unglaublich heftige Kämpfe gab zwischen den Amerikanern und der Wehrmacht. Da lief sie mir wirklich ins Bild. Ich dachte, hui, da spielt sie eine Rolle. Sie tauchte da auch in Paris auf, wo eben die Prominenz stationiert war. Und dann bin ich dieser Spur nachgegangen und habe gedacht, das ist eine viel interessantere Geschichte als Ernest Hemingway. Bei Marlene Dietrich war schon klar, die war echt viel länger an der Front unterwegs und die ist auch persönlich noch viel größere Risiken eingegangen. Und als mir dann klar war, dass in ihrem Nachlass, der ja in der Deutschen Kinemathek in Berlin liegt, es einen unglaublichen Schatz an Fotos just aus der Zeit im Zweiten Weltkrieg gibt und ich dann dort auch noch auf Fotos stieß, eben aus diesem Raum Aachen-Stolberg, da war ich, ja, man sagt ja, geflasht und dachte, die Story, die ist wirklich so gut und dann doch eigentlich noch nicht auserzählt, gerade weil viele der Bilder so zumindest im großen Zusammenhang als Bildstrecke noch nicht veröffentlicht worden waren bisher.
Nun war Marlene Dietrich Truppenbetreuerin, anders als Ernest Hemingway, der als Kriegsberichterstatter ab und zu mal einen Ausflug von Paris aus an die Front machte, offenbar. Und sie war kurze Zeit auch mal im Visier des FBI und arbeitete für den amerikanischen Militärgeheimdienst. Sind Sie da auch an Material gelangt?
Ja, in der Tat. Amerika ist ja ein interessantes, widersprüchliches Land. Und zu den tollen Entscheidungen gehört, dass diese Unterlagen weitgehend frei sind oder komplett frei aus dieser FBI-Zeit. Und eben auch, was den Geheimdienst des amerikanischen Militärs betrifft, sodass man da ganz ohne Probleme in den Unterlagen recherchieren kann. Und in der Tat, Marlene Dietrich ist ins Visier des FBI geraten, des berühmten Herrn Hoover, ja, durch eine Denunziation. Jemand hat sie also versucht anzuschwärzen und gesagt, ja, die ist da mit diesem Jean Gabin zusammen und vielleicht sind die ja auf der Seite des Vichy-Regimes. Das war natürlich völlig absurd. Ich habe schon die Geschichte erzählt, dass Jean Gabin sich dann sehr engagiert hat mit hohem Risiko in der Armee von Charles de Gaulle. Aber egal, wenn so ein Geheimdienst erstmal auf der Spur ist, dann geht er auch in die Spur. Und dann wurden die beiden, die ein großes Liebespaar waren, intensiv und sehr konsequent überwacht. Das führte dann dazu, dass Marlene Dietrich sich auch zur Aufgabe gemacht hatte, Jean Gabin ein besseres Englisch beizubringen, weil er sollte ja fit sein für den Set in Hollywood und dann auch wirklich richtig aussprechen können, das Englisch. Und diese Sprechübungen sind abgehört worden und sind für einen ersten Moment vom FBI für einen geheimen Code gehalten worden. Und dieser Spur ging man dann nach, versuchte das zu dechiffrieren, stellte aber dann schnell fest, dass es völliger Mumpitz ist. Ja, aber FBI ist FBI, ist weiter auf der Spur geblieben, hat dann noch ein bisschen weiter rumgeschnüffelt und hat dann Erstaunliches rausgefunden, was überhaupt nicht neu war. Alle wussten es in Hollywood, dass Marlene Dietrich ein sehr abenteuerliches und freizügiges auch Liebesleben führte und nicht nur das eine Geschlecht liebte, sondern auch das andere Geschlecht. Das ist also alles haarklein aufgeführt. Man würde sagen juicy details, aber mehr gab es nicht als diese juicy details. Sie ahnen es schon, case closed. Nein, auf keinen Fall. Der FBI, das gilt einfach als Gesetz und die Akte wird fortgeführt noch bis in die 60er und sogar in die 80er Jahre hinein, rein pro forma dann auch. Es steht einwandfrei drin, schon zu diesem frühen Zeitpunkt. Nein, nein, sie ist völlig clean und sie steht auf der amerikanischen Seite und es ist ihr wirklich ein Bedürfnis auch, sich zu engagieren. Das wird da fast schon gewürdigt und es passt so gesehen eben als Teilelement in die Geschichte dann auch sehr schön hinein, um zu beleuchten, wie aktiv sie war und natürlich andererseits, wie sie teilweise auch misstrauisch zunächst beäugt wurde, auch noch in Amerika.
Marlene Dietrich war schon zu Beginn ihrer Karriere in Deutschland und ist bis heute der Inbegriff von Glamour. Wie kam es dazu, dass sie Hollywood dann gegen den europäischen Kriegsschauplatz eintauschte?
Marlene Dietrich ist ja 1930 mit Sternberg, mit dem Regisseur vom Blauen Engel, nach Amerika, nach Hollywood gegangen und Sternberg hat sie dann zum internationalen Star aufgebaut. Und ich glaube, es gibt verschiedene Elemente für ihre sehr, sehr klare Haltung, die sich entwickelt hat. Und ein Element, das darf man nicht vergessen, ist, dass sie sehr, sehr früh eben Deutschland verlassen hat und den Blick von außen hatte. Und dieser Blick war gerade durch diesen Perspektivwechsel von Beginn an geschärft. Sie hatte einen ganz, ganz klaren und scharfen Blick auf das, was die Nationalsozialisten taten. Und sie hat es ja dann auch miterlebt. Das waren ja ihre engsten Kollegen, die dann da ausgesondert wurden im Namen der nationalsozialistischen Ideologie und zwar brutal, hart und unmittelbar und sofort. Und sie hat sich ganz schnell auch engagiert, hat dann Künstlerkollegen Geld gegeben bzw. auch kleine Jobs besorgt und später hat sie auch einen Fund mit gegründet, um diese Menschen zu unterstützen und vielleicht noch wichtiger, dann eben, als es auch darum ging, sie in Hollywood aufzunehmen und dort eine Perspektive zu bieten, war sie sehr, sehr, sehr tatkräftig unterwegs. Es war so eine Geschichte, die sich entwickelt hat, die dann immer größer wurde. Sie ist dann später auch Mitglied des Hollywood Victory Committees geworden, also Schauspieler, die sich zusammengeschlossen haben, um beim Verkauf von Kriegsanleihen tätig zu werden mit Entertainment und die Taschen der normalen Bürger zu öffnen für diese Warbonds, für diese Kriegsanleihen.
Nun hätte sie es dabei ja belassen können, aber dann eben doch der Einsatz als US-Truppenbetreuerin. Wann begann dieser Einsatz und welche Route durch den europäischen Kriegsschauplatz nahm dieser Einsatz, ihr Einsatz?
Also ganz kurz vorgeschaltet, die letzte Motivation, wirklich dann nach Europa zu gehen, war Jean Gabin. Weil Jean Gabin war.
Also die Liebe.
Die Liebe und aber der Entschluss von Jean Gabin, sich anzuschließen der Freiheitsarmee von Charles de Gaulle. Und da hat sie gesagt, also erstens will ich meiner Liebe folgen und zweitens will ich auch so eine große Tat machen. Und was kann ich da tun? Da kann ich Truppenbetreuerin sein. Und dann hat sie sich eben an die United Service Organizations gewandt. Das ist kein Teil der Armee, bis heute nicht. Das ist eine wohltätige Organisation. die eben kurz vorher auf Initiative von Roosevelt, aber eben von Wohltätigkeitsorganisationen gegründet worden war und hat gesagt, ich möchte da mitmachen. Und natürlich war das ein großes Ding, weil sie war einfach der Star in der damaligen Zeit. Ihr Stern war schon hin und wieder mal so ein klein bisschen am Sinken. Mal galt sie auch schon, böses Wort, als Kassengift. Sie hatte dann aber immer wieder große Filmerfolge. Und jedenfalls zu dem Zeitpunkt hätte es auch nahegelegen, sowas nicht zu machen. Aber sie wollte das unbedingt. Also sie wollte ihre Haltung auch auf diese Weise sehr deutlich und sehr eindeutig und unmissverständlich kundtun.
Und diese Haltung kundtun in diesem Einsatz als Truppenbetreuerin, das war aber schon zum Kriegsende, oder?
Ja, anders wäre es auch kaum denkbar gewesen, denn erstens, die Vereinigten Staaten sind ja recht spät erst eingetreten in den Krieg nach Pearl Harbor. Das war so der Turning Point für Amerika und war dann der Boost auch übrigens durchaus für Marlene Dietrich, sich noch mehr und noch mehr zu engagieren. Und dann war klar, sobald eben die amerikanischen Einheiten in der Nähe oder auch die alliierten Einheiten in der Nähe Europas sein würden, dann würde sie eben dabei sein wollen und ihr Weg führte dann tatsächlich über Nordafrika zunächst und dann aber auch schon gleich nach Italien. Das war im Frühjahr 1944 und dann sehr schnell bei Neapel und Rom und in den Städten, die dort dann eben befreit waren, unterwegs.
Da ging es dann nordwärts Richtung Deutschland. Nun war, ich habe es vorhin schon gesagt in der Einleitung, Marlene Dietrich war der Inbegriff von Glamour, auch damals schon. Wie sahen die Soldaten sie denn? War sie trotzdem nahbar?
Ja, das war im Grunde die Sensation, denn das, was Sternberg gemacht hatte, war ja sie aufgebaut als unnahbarer, gottgleicher Star. Das war so das Ideal des Hollywood-Stars damals, das war das Geschäftsmodells. Und jetzt war sie in diesem Engagement für die Soldaten plötzlich nahbar. Sie war der Mensch, ja sogar der Kumpel oder Kamerad regelrecht. Und das hatte schon sensationelle Züge, dass eben jemand, der gleichzeitig diesen Glamour durchaus auch mitbrachte, dass der doch gleichzeitig nahbar war. Wir müssen uns das nämlich so vorstellen. Sie hat tatsächlich sich engagiert in den Feldküchen und sie hat ihr Feldgeschirr abgewaschen, sie hat gegessen mit den Soldaten, da war sie in Khaki gekleidet, durchaus auch sehr ansehnlich, sie hatte ein sehr tiefsitzendes Stilgefühl, aber dann auf den Bühnen hat sie immer Wert gelegt, in ihren Paillettenkleidern aufzutreten oder oft in den Paillettenkleidern aufzutreten. Da hat sie gesagt, das ist meine Uniform für die Bühnen. Die Boys, so nannte sie die GIs, die verlangen das und das bringe ich denen dann auch. Und diese Mischung aus Nahbarkeit und trotzdem noch diese Diva, die zu uns kommt. Denn man ist ja, ein Soldat hat in einer Erinnerung geschrieben, man ist ja, wenn man da in den Schützengräben liegt, nicht mehr als ein Erdwurm. Und man weiß, ja, man hat eine Erkennungsmarke und die hat den Sinn, dass eine der beiden Erkennungsmarken über das Kreuz gehängt wird, wenn man tot ist. Also man ist eine Nummer, man ist ein Erdwurm und dann taucht da eine Frau auf, Marlene Dietrich, sensationell, und die den Jungs allein mit ihrem Erscheinen sagt, ihr bedeutet mir viel. Ich glaube, das ist so der Kern dessen, was man dazu sagen kann aus Perspektive der Soldaten.
Also allein, dass sie sich engagierte, dass sie auf der Bühne stand dort, das war schon das große Ding sozusagen. Aber was stand denn auf ihrem Programm? Was hat sie geboten?
Es war eine Mischung. Also das ganze Programm, auch das, man muss es sich so vorstellen, wir haben vielleicht teilweise noch nicht, auch von Amerika nicht ganz so die Vorstellung. Amerika ist sehr bürokratisch und wird es, glaube ich, immer bleiben, komme, was da wolle. Und sie sind sehr durchstrukturiert. Das hat ja meistens auch sehr viele Vorteile. Das führte dann eben dazu, dass diese Bühnenshow vorher natürlich abgenommen werden musste in Amerika. Also die ganze Truppe, die bestand aus mehreren Mitgliedern. Da waren also Comedians dabei, ein sehr, sehr bekannter, in der damaligen Zeit sehr bekannter Radioreporter und eine junge Frau, die mir sehr am Herzen liegt, die mir durch die Recherche sehr nahe gekommen ist, ist Lynn Mayberry, die hat sie die ganze Zeit über begleitet. Das war so eine Mundharmonika-Spielerin und Comedian und die hatte auch einige der Bilder gemacht, die in dem Buch abgebildet sind. Und diese ganze Show von diesen Leuten bis zum letzten Wort musste also abgenommen werden von der Militärzensur und dadurch war die Routine gesetzt. Das war eigentlich eine sehr, sehr strikte Routine. Marlene Dietrich hat gesungen, ihre Lieder. Dazu kam später auch Lili Marleen, erst später, weil sie dieses Lied tatsächlich erst bei ihren Auftritten in Nordafrika kennengelernt hat, in der Bedeutung. Dann verschiedene andere Lieder aus ihren bekannten Filmen. Und dann hatte sie so eine Gedankenlesenummer, die war auch ein ziemlicher Hit bei den Soldaten. Die hatte sie bei Orson Welles gelernt. Orson Welles hatte auch so ein bisschen so ein Soldatenengagement gemacht. Mercury Wonder Show for Servicemen hieß die. Und die war auch in Amerika aufgeführt worden mit Marlene von Orson Welles. Und da gab es die Gedankenlesenummer. Und in Amerika gab es noch eine ganz berühmte Nummer, wo sie zersägt wird auf der Bühne. Das hat dann natürlich nicht stattgefunden zwischen den Schützengräben. Aber diese Gedankenlesenummer, die hat sie eben von Orson Welles mitgenommen. Und also der absolute Hit wird also auch von den Zeitzeugen beschrieben, war, wenn sie die singende Säge genommen hat. Sie konnte ja sehr gut Geige spielen, hatte eine Geigenausbildung. Die singende Säge spielt man ja mit einem Geigenbogen und eben dieses Sägeblatt zwischen die Beine sich geklemmt hat und dann die singende Säge gespielt hat. Dieses ja durchaus eindeutig konnotierte hat die jungen Soldaten angesprochen.
Sie haben vorhin gesagt, das sei alles durchbürokratisiert worden, wurde abgenickt, dieses Programm. Und da hat die Dietrich, die ja eine unabhängige Frau war, eigenständig gedacht hat, da hat sie mitgemacht?
Da hat sie unbedingt mitgemacht. Also sie hatte eine ganz klare Aufführungsroutine. Also sie wollte die Regeln festgelegt haben und wir dürfen uns aber nicht vorstellen, dass auf dem Weg dorthin sie das alles also hingenommen hat, sondern die hat da tatkräftig mit reingefuhrwerkt, um es etwas despektierlich zu sagen. Sie hat ihren Willen sehr klar auch durchzusetzen gewusst. Also die Idee zum Beispiel mit der singenden Säge, das stammt alles von ihr. Und man kann schon davon ausgehen, dass sie da auch stilprägend und unterwegs war. Und natürlich machen wir uns nichts vor, je länger dann so eine Tour unterwegs ist und je widriger die Verhältnisse sind, desto mehr muss dann da auch improvisiert werden. Also es geht auch darum, dass man dann manchmal gar nicht, dass sie gar nicht ihr Paillettenkleid anziehen konnte, weil es schnell dann gehen musste und schnell zu Ende sein musste.
Herr Burger, wie gefährlich war denn dieser Einsatz?
Speziell die zweite Tour, die sie ja dann ab Oktober 1944 von Paris ausgehend Richtung Deutschland geführt hat, das wurde schon Schritt für Schritt immer gefährlicher. Also diese erste Tour, diese Sommertour, wir sehen es auch auf den Bildern im Buch, da ist fast, das ist komisch, wenn ich das jetzt sage, dass was fast unbeschwert ist. Also der Krieg scheint seltsam fern, ja. Und das ist dann ganz anders in der Zeit ab Oktober 44. Sie kommt immer näher an die Front ran und ist ja dann tatsächlich am 29. November 1944 auch in Stolberg. Und wir müssen, das will ich einfach nur zur Erklärung mal darlegen, uns vorstellen, Stolberg war erst wenige Tage davor befreit worden. Also wenige Tage davor ist wirklich die Frontlinie mehr oder weniger durch diese kleine Stadt in Tallage hindurchgegangen. Das war sehr, sehr, sehr gefährlich und die Front zu dem Zeitpunkt, wo sie aufgetreten war, dort in Stolberg und in Aachen, die war überhaupt nicht weit entfernt. Das war schon ein großes Risiko, gerade in der Wendezeit 1944-45 war immer wieder, dann später auch bei der Ardennenschlacht. Das war schon gefährlich.
Nun hatte Marlene Dietrich ja nie einen Hehl gemacht aus ihrer Opposition zu den Nationalsozialisten. Und sie wollte auf keinen Fall auch sich vereinnahmen lassen für die Propagandafilme unter den Nationalsozialisten. Gab es für sie auch konkret selber persönlich Risiken?
Also sie hat das gefürchtet, sie hat das auch artikuliert. Es war ja nicht so, dass das unter Geheimhaltung stattfand, diese Auftritte. Es gab immer wieder, auch in den zeitgenössischen Medien, auch in den durchaus sicherlich für die Nationalsozialisten greifbaren Medien, Berichte über die Auftritte von Marlene Dietrich, zumindest dann in unmittelbarer Folge. Also wir haben zum Beispiel Zeitungsberichte auch von dem Auftritt Anfang 45 in Stolberg. So, und sie selber hat das artikuliert. Sie sagte, also ich fürchte eigentlich nicht so sehr, dass ich da ums Leben kommen könnte, sagte sie zumindest. Was ich mehr fürchte, ist, dass ich gefangen genommen werde. Und sie hat dann schon gesagt, also wenn das passiert und ich irgendwie gezwungen werde, im Nazi-Funk oder in der Wochenschau was zu sagen, glaubt mir kein Wort. Also sie ging damit um und Die amerikanische Seite ging damit auch um. Man hat ihr dann gerade in dieser zweiten Tour auch wirklich zwei Militärpolizisten an die Seite gestellt. Und die sind dann auch ihre Begleitung gewesen.
Sie haben gerade von der Stadt Stolberg berichtet. Wie wurde Marlene Dietrich von den Einheimischen aufgenommen, also insbesondere in Deutschland?
Das hat sie sehr gewundert, wie sie aufgenommen wurde, weil sie eigentlich mit Ablehnung, mit harscher Ablehnung gerechnet hatte, ziemlich fest gerechnet hatte. Sie selbst beschreibt in ihrer Autobiografie eine Szene, wie sie just in Stolberg ist, an dem Ort, wo sie aufgetreten ist. Das ist ein Kino, die Schauburg. Die hatten eben so eine Bühne da, wo man auftreten konnte. Und da beschreibt sie sehr, sehr schön, wie der Kinobesitzer auf sie zugegangen sei und ihr einen Kaffee angeboten habe. Und die zwei Militärpolizisten sofort ihm in den Arm gefallen sind. Don't drink that, it's poisoned. Die waren natürlich vorbereitet. Das war ja quasi Teil der Ausbildung, dass alle Deutschen irgendwas mit Gift im Schilde führen. Und sie hat gesagt, nein, nein, also ich trinke das. Und hat dann gefragt, warum geben Sie mir den Kaffee? Und der Mann soll gesagt haben, ja, also weil Sie einfach der blaue Engel sind. Und sie schreibt dann in ihrer Biografie so schön die Macht eines Films. Es gibt tatsächlich andere Belege, auch zeitgenössische, die darauf hindeuten, dass das keine rückwärtige Erfindung war. Also es gibt durchaus tatsächlich auch eine Agenturmeldung, die dann auch abgedruckt wurde. Da steht drin, Marlene Dietrich ist jetzt gerade in Stolberg und die Deutschen empfangen sie alle freundlich.
Aber später, also nach dem Krieg, da hielt sich dann doch so diese Verräterinnen-Verleumdung, muss man wohl sagen. Wie gingen Sie denn damit dann um?
Ja, das war ein ganz großer Zwiespalt, der Marlene Dietrich tatsächlich bis ans Lebensende umgetrieben hat. Denn sie hat oft geäußert, auch in den Telefonaten, die sie ja dann zum Schluss nur noch geführt hat, die wollen mich ja nicht mehr, also die Deutschen. Das hat mir jetzt gerade eben auch Ute Lemper erzählt, die eben mit ihr auch mal telefoniert hat. Die wollen mich ja nicht mehr. Und es war ja in der Tat so, Marlene Dietrich hat ja genau aus diesen Truppenauftritten ihre großartige Weltkarriere als Sängerin entwickelt. Sehr, sehr konsequent, in ihrer unglaublich konsequenten Weise hat sie das gemacht. Und sie war überall auf der ganzen Welt unglaublich erfolgreich. Und sie war dann auch in Deutschland in den 60er Jahren. Und auch diese Auftritte waren eigentlich sehr erfolgreich. Es war ein sehr merkwürdiger Zwiespalt. Auf der Bühne ist sie umjubelt worden und sehr häufig vor den Theatern gab es Proteste. Also Marlene, go home oder Plakate waren überschrieben worden. Oder in Düsseldorf hat sie eine junge Frau angespuckt, 18 Jahre erst. Man fragt sich, wie kommt sie da drauf, weil sie ja gar keine eigene Aktie an dem Krieg hatte mit 18, wenn man 1960 18 war. Aber jedenfalls, da war eine komische Mischung, eine komische Melange. Und diese Melange hat sie sehr, sehr stark verstört. Obwohl, wie gesagt, die Bühnenauftritte durchaus umjubelt waren.
Herr Burger, heute ist Marlene Dietrich den meisten wohl als Filmikone bekannt. Sei es jetzt als Blauer Engel oder aus ihren Hollywood-Filmen. Was bleibt denn darüber hinaus von ihr? Ist sie heute noch relevant?
Was ich unglaublich faszinierend finde, ist, dass sie eine Jahrhundertfigur ist wie wenige Figuren und sogar noch aus ihrem Jahrhundert herausragt. Denn selbst wenn Menschen keinen einzigen Film benennen können und die Jüngeren können noch nicht mal den Blauen Engel benennen, sie wissen aber alle, was eine Marlene-Hose ist. Marlene Dietrich steht auch für einen Style. Und dieser Style steht nicht nur für sich, sondern der steht auch für eine Freiheit, für ein freies Leben, für das freie Frausein. Und dieser Style erinnert uns daran, dass wir auch schon eine andere Tradition von Demokratie hatten, nämlich in der Weimarer Republik, wo großartige Karrieren und unglaubliche Freiheit möglich war. All das mischt sich zu einem Image, das sie eben herausragen lässt. Als Teil der kollektiven Erinnerung wird sie, glaube ich, erhalten bleiben. Wer kann das schon als deutscher Künstler von sich sagen? Und von welchem deutschen Künstler können wir das sagen? Sie gehört zu den ganz wenigen ganz, ganz Großen.
Vielen Dank, Herr Burger. Marlene Dietrich als US-Truppenbetreuerin, der Journalist Rainer Burger hat dazu ein Buch vorgelegt. Titel: Marlene Dietrich an der Front. Erschienen ist es im Greven Verlag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.